Auftritt und Wirkung, Charisma. Ja, wie stelle ich mich auf die Bühne hin? Wie rede ich? Wie komme ich rüber? Das ist ein Thema, was viele meiner Coaches, Führungskräfte, Podcast-Hörer interessiert. Und ich habe sie kennengelernt, Ian Bäumler. Ian ist wirklich Profi in diesem Thema. Ian, du beschäftigst dich seit mehr als 20 Jahren damit und hast bekannte Persönlichkeiten gecoacht von Fernsehen, Politik, Wirtschaft, überall, wo es darum geht, zu wirken, gut auf die Bühne zu kommen, eine gute Rede zu halten, eine gute Moderation zu machen, wird Ian gefragt. Und habe ich gedacht, tja, vielleicht kriege ich sie für unsere Show. Und hier ist sie. Herzlich willkommen, Ian Bäumler. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich genauso. Ich danke dir für die Einladung.
Ja, Auftritt und Wirkung. Ich habe eben schon damit begonnen. Das war so meine erste Zusammenkunft mit Ian. Ich habe eine Rede gehalten und fand mich so richtig gut.
Ich erinnere mich.
Ich habe ihn kennengelernt und habe gedacht, ach, die sagt ja eh nichts, ne? Und hat sie gesagt, ja, nimm mal so eine Sequenz auf oder zeig mir mal so ein Stück von deiner Rede, von deinem Gang zur Bühne, wie du dort aufgetreten bist und ich gebe dir Feedback. Und ich habe gedacht, ach, da wird schon nichts sein. Sie wird dir sagen, wie toll du bist. Ja. Naja, war fast so. Auf jeden Fall habe ich durch ihn eine ganze Menge gelernt. Wie komme ich auf die Bühne? Wie trete ich auf? Wie gehe ich mit Lampenfieber um? Und das sind die Themen, die wir heute besprechen. Und fangen wir mal an mit dem Thema Wirkung, wovon ich auch eben erzählt habe. Worauf muss ich besonders achten, ihn, wenn ich auf die Bühne gehe?
Naja, der Punkt ist ja meistens, wenn wir größere Auftritte auf der Bühne haben, dass wir eben, du hast es ja schon angesprochen, oft aufgeregt sind, ne? Weil wir sind diejenigen, die dann im insgesamt im Scheinwerferlicht stehen und aufgrund dessen beschleunigt sich innerlich bei uns alles. Das kennen die meisten eben auch als Lampenfieber und in dem Moment haben wir einfach völlig unterschiedliche körperliche Reaktionen. Manche fangen wahnsinnig an zu schwitzen, wiederum andere bekommen solche roten Flecken oder können kaum noch atmen, bei anderen fängt die Stimme an zu zittern etc. Das heißt, wir haben oft dann ein Problem, sehr natürlich auf die Bühne zu gehen, weil wir so aufgeregt sind. Und viele gehen dann zu schnell, das war ja auch bei dir das Thema, dass wir uns dann gar nicht unbedingt den Raum nehmen, sondern schon so halb auf dem Weg anfangen zu sprechen.
Genau.
Und das wirkt dann einfach ein bisschen unsouveräner. Das Gemeine ist nur, man muss das vorher ein bisschen üben, weil wir verlieren, wenn wir aufgeregt sind, das Gefühl fürs Timing, weil wir einfach innerlich so beschleunigt sind. Es ist ein bisschen wie auf der Autobahn. Wenn wir lange 120 fahren und danach fahren wir 70, haben wir ja kein Gefühl mehr dafür. Das fühlt sich an wie 30. Und damit vergleiche ich das gerne.
Ja, genau. Und das war auch etwas, ich habe gedacht, ich bin gut. Und dann kommt dann so jemand wie ihn und sagt mir, das kannst du besser machen. Und bei mir war das der Fall. Der Moderator hat mich angekündigt. Also erst stand ich mit dem Moderator zusammen auf der Bühne. Und dann hat er mich angekündigt und ich blieb natürlich da stehen. Und was wäre jetzt ideal gewesen, Ian?
Naja, in dem Moment war ja auch hinter der Bühne noch was los. Und deshalb, und dann stand Regina eben so ein bisschen, nicht hilflos wäre zu viel, aber genau, sagen wir mal nicht dem, was dann zum Auftritt gepasst hätte, entsprechend auf der Bühne, sondern besser ist dann eben, er kündigt sie entsprechend an und du gehst erst dann auf die Bühne, dass mehr Ruhe da ist. Und in dem Moment hast du natürlich eine andere Wirkung.
Und das habe ich danach probiert. Und ich muss dir sagen, du hast ein ganz anderes Gefühl, wenn du am Bühnenrand stehst oder hinter der Bühne stehst, wirst anmoderiert, und kommst dann raus, das ist ein ganz anderes Gefühl. Das Publikum verhält sich auch ganz anders. Das fängt dann an zu klatschen plötzlich. Ne?
Ja.
Ist ganz anders, ist überrascht, freudig, dich zu sehen. Und das war der erste Tipp, den ich von ihm bekommen habe. Also ihr könnt euch heute auf Themen freuen, wie Lampenfieber, Bühne, Wirkung, Auftritt, Kamera, sprechen vor der Kamera, das sind so die Dinge, die ihr uns auch als Fragen reingegeben habt. Wir haben ja vorher eine kurze Umfrage gemacht, auch ihn hat bei ihren Führungskräften gefragt und diese Fragen werden wir euch heute beantworten. Ja, wir haben eben schon gesprochen, Wirkung auf der Bühne. Wie komme ich raus? Das war ein großer Tipp, den du mir gegeben hast.
Ja, da ist vielleicht auch hilfreich, weil du bist ja schon mit einem sehr guten Standing sozusagen Richtung Bühne gegangen, weil du wusstest, du findest dich eigentlich selber relativ gut. Viele finden sich selber gar nicht so gut. Oft haben wir ja eher auch eine Abwertung uns selbst gegenüber. Viele mögen ja selber nicht, wie sie unbedingt auf Bühnen oder vor der Kamera aussehen. Viele hören auch nicht gerne die eigene Stimme. Und daher ist es zum Beispiel wichtig, wie zum Beispiel gerade bei dem Gang, wenn Menschen eh schon eher leicht verunsichert sind, gibt's auch immer kleine Tricks. Ne? Dadurch, dass wir so beschleunigt sind, damit sie eben wie so eine Art höheren Status haben, dass sie sich innerlich sowas sagen wie gehen, stehen, gucken, sprechen. Und in dem Moment bekommen wir mehr Ruhe rein und das hat einfach eine Wirkung und das kann man auch super zu Hause einfach üben.
Gehen, stehen, gucken, sprechen.
Ja, aber dann hat man innerlich einen Rhythmus und es wirkt sehr souverän und das kann man, während man geht, sich innerlich sagen. Gehen, hinstellen, stehen, dann einmal ins Publikum gucken und dann sprechen. Und dann haben wir sozusagen eine andere Ausstrahlung, die oft hilft am Anfang.
Und wenn du dann auf die Bühne kommst, dann hat ja das Publikum volle Aufmerksamkeit auf dich gerichtet. Worauf achtet das Publikum als erstes?
Naja, natürlich spielt es eine Rolle, wie wir aussehen. Das ist klar, das spielt auch immer mit eine Rolle. Da ist oft wichtig, dass halt nicht alles völlig verdeckt ist. Da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen.
Hast du mir auch gesagt.
Genau, dass viele... Wir machen das mal deutlich, wenn die Haare so sind, dann stört es natürlich etwas mehr, weil wir nicht so richtig das Gesicht sehen. Gerade auch, wenn parallel noch gefilmt wird. Oder auch, dass es nicht ideal ist, immer mit Rollkragenpullover dann aufzutreten oder einem dicken Schal. Ne, weil wir dann auch eben verletzliche Stellen, wenn wir die ab und zu zeigen, ja, sorgt das eher für Vertrauen. Das heißt, das spielt schon eine Rolle. Und natürlich achtet das Publikum sehr schnell drauf, wenn wir anfangen, ob wir halbwegs authentisch rüberkommen. Das kennen wir ja auch. Sobald wir auf eine Bühne gehen, dann rutschen wir oft in das eine oder andere Extrem. Das heißt, manche stehen auf und sind plötzlich wie so ein verkappter Schlagerstar. Es ist von allem so ein bisschen zu viel. Und das ist natürlich dann schnell irritierend. Und andere wiederum, die werden ganz schüchtern und ganz monoton. Und das Schwierige ist immer auf großen Bühnen, dass wir es schaffen, eine schöne Präsenz zu haben, weil auf einer Bühne brauchen wir eben eine andere Präsenz, andere Tricks als jetzt zum Beispiel vor einer Kamera.
Und da bist du schon dabei, es ist ja ein Unterschied, ob du auf einer großen oder auf einer kleinen Bühne bist, ne?
Ja. Genau. Das ist auch ein Unterschied, ob wir in einem kleinen Gespräch sind, weil wir zum Beispiel allein von der Gestik kleinere Winkel nutzen. Das heißt, hier würden wir jetzt große Bühne machen, wäre das irritierend. Auf einer Bühne müssen wir körpersprachlich mehr Raum einnehmen. Und aufgrund dessen, genau, können wir dann die ganzen Arme auch mal eine Gestik groß halten. Und das muss man aber üben, weil wir oft am Anfang gewohnt sind, immer nur so klein zu gestikulieren.
Also bei diesem Podcast empfehle ich dir auf jeden Fall, dir den Videopodcast bei YouTube anzuschauen, weil wir nehmen das Ganze jetzt auch auf, weil ich sehe schon, dass die ihn wunderbar artikuliert mit ihrer Körpersprache und auch viel zeigt und dann nimmt er einfach viel mehr mit. Erstmal, wenn er diese wunderschöne Frau sieht und zum Zweiten zeigt sie auch viel und ich glaube, dann nimmst du mehr mit, wenn du dir das anschaust. Wenn du jetzt im Moment im Auto bist, dann hörst du dir erstmal an und danach schaust du es dir nochmal an, dann nimmst du doppelt so viel mit. Ja, jetzt haben wir zwei Sachen besprochen. Also dieses Stehen, Gehen, Schauen und
Sprechen.
Sprechen, genau. Und das zweite war Kleidung, ein bisschen was frei haben vom Körper, den Hals frei. Ich finde das auch auf Bewerbungsfotos, ist zwar jetzt ein anderer Kontext, aber ich sage auch immer meinen Bewerbern, seht zu, dass ihr nicht so zugeschnürt seid hier oben. Viele haben einen Schal. Ne? Vor allen Dingen Frauen, die haben so gerne einen Schal oder Rollkragenpullover oder auch Männer, die bis oben geschlossen sind. Und du weißt nicht, was stimmt oder was nicht stimmt. Aber wenn die Leute offenherziger sind, wenn sie Haut zeigen, wirkt das viel sympathischer. Ja.
Wir haben da immer bei den Sendern, gibt's immer direkt Umfragen. Die Außenreporter, wenn es Winter ist, sind die natürlich dick eingepackt. Und wenn es regnet oder schneit, ist es kein Problem, weil wir Kontext haben. Wenn aber nicht so richtig erkennbar ist, warum die so dick eingepackt sind und vermummt sind, dann haben die sofort schlechtere Bewertungen im Bereich Sympathie und Vertrauensbildung.
Absolut. Und ich habe das nach unserem Gespräch auch beobachtet. Also egal, ob du Moderatorin hast oder ich sag mal Nachrichtensprecher oder Ähnliches, die Jury zum Beispiel in verschiedenen Sendungen, die haben wirklich alle das Gesicht frei. Ja. Das ist wirklich, wirklich ein super guter Tipp. Ja, wir sind ja schon mittendrin. Noch ein bisschen mehr von dir, Ihnen.
Naja, es gibt ja so viele Aspekte. Ich sage immer gerne, wenn wir auftreten, das ist halt ein bisschen wie ein ganzes Orchester. Wir haben den Schlagzeuger, es gibt sowas wie Timing und Tempo. Wir haben eine Stimme, die das Ganze transportiert. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Wir müssen in der Emotionalität variieren. Wir brauchen eine gute Struktur der Inhalte. Wir brauchen eine gute Vorbereitung, damit wir dann auch wieder die Nervosität im Griff haben. Also deshalb gibt es einfach sehr viele unterschiedliche Aspekte, die eine Rolle spielen.
Wie ist das denn mit der Kleidung? Was ziehe ich auf einer Bühne an? Ziehe ich mich unscheinbar an, sodass man nicht groß irgendwas kritisieren kann? Ziehe ich mich vielleicht auffällig an, dass man mich auch in der letzten Reihe sieht und mich wahrnimmt? Was empfiehlst du? Was ist so das, womit man, sagen wir mal, meistens gut ankommt?
Also im ersten Schritt muss es immer einem selber gefallen und zu einem passen. Mhm. Das ist logisch, sonst fühlen wir uns nicht wohl. Ne, sondern wir sollten das vorher ausprobieren, können wir uns darin gut bewegen. Bei Frauen auch oft ein Thema, kann ich gut in den Schuhen gehen und stehen, dass wir uns einfach wohl und sicher fühlen. Dann ist es schon oft so, dass es nicht zu unscheinbar sein darf. Das heißt, wenn es eine sehr große Bühne ist, dann ist natürlich sinnvoll, ähnlich wie bei der Queen, die hat ja auch immer darauf geachtet, dass sie etwas farbenfroher aufgetreten ist, damit wir einfach leicht vom Publikum wahrgenommen werden. Häufig im Profibereich informieren sich auch viele, wie der Hintergrund aussieht, dass man sich abstimmen kann. Na, hätten wir hier jetzt beide zufällig ein ganz unterschiedliches Rot und eben eine rosane Wand, dann kann es schon auch irgendwann sehr anstrengend sein fürs Auge. Das heißt, sehr professionell ist es, wenn wir wissen, wie sieht die Bühne aus, wie sieht der Hintergrund aus. Ideal auch, wenn wir wissen, wenn wir bei einem Panel sind zum Beispiel, haben oft die Männer dunkelblaue Anzüge und ein weißes Hemd. Und dann können wir natürlich, wenn wir ein bisschen was Bunteres tragen, sehr schnell auch einfach ein Hingucker sein. Wenn möglich, polarisieren wir nicht extrem, weil das häufig von den Inhalten ablenkt. Kann man natürlich auch als Stilmittel einsetzen, aber meistens wird es, wenn es wirklich sehr stark um bestimmte kompetente Inhalte geht, eher vermieden. Mhm.
Gibt es etwas, was ich auf jeden Fall vermeiden sollte?
In Bezug auf die Kleidung?
Kleidung, ja.
Ach, heutzutage ist auch früher, wie gesagt, gab es auch mehr Vorgaben, auch wann, wie viel Ausschnitt und so weiter. Inzwischen gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wenn die Menschen sich wohlfühlen und gerne auffallen oder gerne ein bisschen unscheinbarer sind, würde ich das immer entsprechend anpassen.
Ja, die Moderatorinnen im Fernsehen haben ja immer weniger an. Ne, also das ist ja wirklich so, vielleicht gerade noch so bei Exklusiv oder bei der Tagesschau, da sind sie noch richtig, richtig zugeschnürt. Aber mir fällt auf, dass gerade die Frauen in der Moderation immer weniger anziehen.
Also ich glaube, das unterscheidet sich auch eben, wie du gesagt hast,
von Sendung
zu Sendung. Ja. Und trotzdem unterliegt natürlich die Kleidung immer auch Modewellen, genauso wie die Art und Weise, wie wir sprechen, Modewellen unterliegt. Das ist uns oft eben einfach nicht so bewusst, dass das Hand in Hand geht. Mal sind wir alle extremer angezogen. Früher haben wir auch viel extremer gesprochen, weil alles amerikanisierter war. Dann haben wir auch künstlicher gelächelt und so weiter. Inzwischen ist eben das beliebte Wort der Authentizität gefragter. Ist auch schwieriger herzustellen vor einer Kamera oder auf der Bühne.
Wo ist es schwieriger? Vor der Kamera oder auf der Bühne?
Für die meisten vor der Kamera. Weil auf einer Bühne haben wir ja noch Kontakt. Oft sehen wir zwar auch nicht das Publikum, aber wir können es wahrnehmen. Manchmal auch schwierig, weil ja viele sehr unbeteiligt so sitzen. Und dann nehmen wir das immer sehr schnell persönlich. Oft hören die ja trotzdem zu, aber in dem Moment fangen wir an, uns zu beobachten. Und vor einer Kamera haben wir kein Ping-Pong, so nenne ich das gerne. Weil in dem Moment, wenn wir uns unterhalten, dann findet ja immer eine Begegnung statt. Ich bekomme eine Resonanz auf das, was ich sage. Vor der Kamera sprechen wir komplett ins Leere. Und das irritiert viele am Anfang extrem. Wenn man es häufiger macht, verändert sich's, weil ich spreche gerne zum Beispiel in eine Kamera, weil dann kann ich mich mehr auf meine Inhalte konzentrieren und bin nicht so sehr irritiert, wenn jetzt jemand zum Beispiel kritisch guckt. Man muss es aber einmal üben, auch wo genau man dann hinguckt und wie man das hinbekommt, dass man eben nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt ist.
Kommen wir nochmal zurück zum Lampenfieber. Okay. Ich gehe auf die Bühne, mein Herz klopft. Meine Luft ist hier oben in der Brust. Und ich denke, Mist, das kriegen jetzt alle mit. Und werde immer unsicherer. Was kann ich da? Ja. Da hast du so einen Notfall, so einen SOS-Notfallplan. Okay.
Also genau, wenn wir da anfangen, ist immer schon ein bisschen spät. Gut ist, wir haben alle eine sogenannte unbewusste Auftrittsstrategie. Es gibt ja Menschen, die haben extreme Blackouts, weil sie so aufgeregt sind. Das ist einfach eine sehr negative, unbewusste Auftrittsstrategie. Andere kommen nach und nach damit besser klar. Weil unbewusst stellen wir uns oft vorher immer das Schlimmste vor, was passieren kann. Was mache ich, wenn ich meinen Text nicht mehr weiß? Was mache ich, wenn das Publikum denkt, ich kann meine Inhalte überhaupt nicht und so weiter? Und damit bringen wir so einen Negativ-Loop in Gang. Mhm. Und wichtig ist, dass wir vorher, und das kostet uns Kraft, weil unser Körper ist so gestrickt, dass wir eben immer ins Negative gehen wollen. Wir müssen ins Positive gehen. Das heißt, dass du dich an Situationen erinnerst, wo es gut lief, wo dich das Publikum gefeiert hat, dass du, wenn möglich, eher schon vorher bewusst in einen Positivloop gehst. Was auch immer hilft, weil Lampenfieber sorgt dafür, dass eben der Körper sehr angespannt ist. Die Muskulatur verspannt sich, deshalb merkt man das auch mit der Atmung. Die Stimme wird dann oft auch ein bisschen wackeliger. Dass wir vorher, wenn wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel den Körper wirklich einmal ausschütteln, dass diese Energie raus kann.
Du bist doch auch besonders konzentriert, wenn du Lampenfieber hast, oder?
Genau, eigentlich, es gehört zum Spiel dazu. Die Profis haben auch Lampenfieber und es verändert sich auch im Laufe des Lebens. Manchmal sind wir sicherer bei bestimmten Situationen. Wenn die Situation sich verändert, haben wir wieder mehr Lampenfieber. Wir haben durch Lampenfieber tatsächlich immer einen sehr guten Fokus. Also wir sollten Lampenfieber eher einladen, dann wird es auch besser, als zu denken, ich darf keins haben. Natürlich darf es nicht so extrem sein, dass wir merken, oh, die Stimme wird dann plötzlich ganz rau und wir kriegen keinen klaren Ton mehr raus. Dann ist es zu extrem. Was immer passiert bei Lampenfieber ist eben, dass wir weniger mit den Inhalten beschäftigt sind, sondern wir fangen an, uns selber zu beobachten. Das hast du gerade schön beschrieben. Was mache ich denn dann, wenn meine Atmung da oben ist? Oh, ich habe eine zittrige Stimme, weil wir kriegen alles mit, jeden Herzschlag. Und es geht halt darum, vorher zu üben, dass wir einen Fokus halten können auf die Inhalte, auf eine gute Dramaturgie. Atmung hilft auch immer. Natürlich kann man kurz vorher bestimmte Atemübungen machen, um das Nervensystem zu beruhigen.
Und ich glaube, je besser du vorbereitet bist, desto einfacher ist der Gang auf die Bühne.
Das ist tatsächlich so. Viele nehmen das zu leicht. Manche bereiten sich auch sehr lange, aber einfach nicht richtig gut vor. Aber eine gute Vorbereitung hilft natürlich, dass unser Körper genauer weiß, was wir eigentlich tun. Das heißt, wir sollten sowohl das Ganze inhaltlich sehr gut vorbereiten, dass wir eine gute Struktur und Dramaturgie haben. Wir sollten aber eben auch die Performance üben. Und das machen viele nicht, weil sie sich komisch vorkommen und nicht wissen, soll ich mich jetzt vor einen Spiegel stellen oder wie mache ich das am besten? Und dem Körper hilft es schon, es ist wie beim Autofahren. Wir müssen die Regeln kennen, wir müssen aber auch ein bisschen auf dem Parkplatz üben, dass wir ein Gefühl für die Kupplung bekommen. Und genauso ist es beim Sprechen, dass wir wissen, wo gibt es zum Beispiel auf großen Bühnen bestimmte Positionen, wo wir mal stehen können und wann mache ich zum Beispiel auch mal eine Pause. Weil was durch die Nervosität passiert, ist, dass wir oft auch permanent solche gelandeten Sätze machen. Dann kommen wir überhaupt nicht mehr auf den Punkt. Dann sprechen wir die ganze Zeit weiter. Dann haben wir auch weniger Pausen. Dann können wir nicht mehr so gut atmen. Und dann geht wieder dieser Negativ-Loop los. Das heißt, aufgrund dessen geht es darum, immer Fokus halten und dass wir uns selber so ein bisschen beruhigen können.
Ich finde auch gut, wenn du dich so gut vorbereitest, dass du dich freust, endlich auf die Bühne zu gehen.
Und das ist eben Königsdisziplin, dass wenn möglich, wir haben praktisch beim Auftritten immer wie so zwei Regler. Das kennen wir ja alle, dass manchmal kurz vorher haben wir wie keine Lust, weil dieser Aufregungsregler so hoch geht und dann geht die Vorfreude runter. Und ideal ist es natürlich, wenn wir die Freude halten können, weil wir ja oft wissen, danach ist es schön, weil wir hatten eventuell einen wirklich erfolgreichen Auftritt. Und die Vorfreude, genau, können wir oft leichter diesen Regler oben halten, wenn wir genauer wissen, was wir im Was tun, aber was wir eben auch im Wie tun.
Es gibt ja Menschen, die haben gar kein Lampenfieber. Oder zumindest sagen sie es, dass sie sich freuen, auf die Bühne zu gehen und sich dort auszuleben. Ne? Sie brauchen so richtig Bühne. Also ich war vor einiger Zeit zum Beispiel bei Oliver Pocher. Mag er sein, wie er ist, aber der stellt eine Bühnenperformance dar. Also sowas habe ich selten erlebt bisher. Aus dem Stegreif kommen da wirklich die tollsten Sprüche. Ja. Und dann rennt er durch das Publikum und nimmt alles auf und verarbeitet das. Und Ich finde, so weit muss man erstmal kommen, oder?
Genau. Und das ist natürlich eh nochmal was anderes, weil er hat ja keinen vorbereiteten Vortrag, sondern was er kann, ist gut improvisieren und interagieren. Das heißt, er ist wahnsinnig spontan. Und auch das, genau, bedarf der Übung. Das heißt, wenn wir sowas regelmäßiger machen und da vielleicht auch ein Talent dafür haben und das üben, können wir uns das natürlich auch mehr aneignen. Aber es gibt immer bei Auftrittssituationen einfach zwei völlig verschiedene Formate. Das ist einmal das vorbereitete Sprechen, wie bei einem Vortrag, oder aber auch wie bei einem Interview. Ich weiß jetzt nicht, welche Frage als nächstes kommt und dann muss ich relativ spontan antworten.
Wie bereite ich mich denn gut vor? Sagen wir mal, ich habe nächste Woche oder in 4 Wochen einen Vortrag. Ich bin angefragt für einen Vortrag, den ich noch nicht mal geschrieben habe und bin auch ganz selten auf der Bühne. Wie bereite ich mich da idealerweise vor?
Im ersten Schritt ist natürlich immer wichtig, dass du weißt, wer sitzt im Publikum, weil wir haben immer ein zielgruppenspezifisches Sprechen, ne? Weil sonst ist es ein Unterschied, sitzen da Jugendliche oder sitzen da nur Professoren zum Beispiel, weil wir eine andere Art und Weise haben, wie wir damit umgehen. Das heißt, wir sollten immer die Zielgruppe kennen, weil dann können wir uns sowohl inhaltlich darauf einstimmen, aber auch in der Art und Weise, wie wir sprechen.
Was mache ich denn, wenn ich Professoren und Schüler da sitzen habe?
Dann wählst du einen Mittelweg. Haben wir auch manchmal, wir kennen das immer alle aus dem Gespräch, wenn wir am Tisch sitzen, dann würden wir aber trotzdem variieren. Weil wenn wir dann zu dem Jugendlichen was sagen und sagen, dann gibst du mir einfach kurz mal das Wasser rüber, machen wir das legerer und würden dann eventuell, es gibt ja auch sehr lockere Professoren, dann nimmt sich das nicht so viel, aber oft verbinden uns dann auch andere Themen. Und dann würden wir halt hier wieder über die Studie sprechen und das ist immer etwas gespannter von der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen.
Okay, also erstes Zielgruppe.
Zielgruppe kennen. Zweiter Schritt ist Dramaturgie, eine gute Dramaturgie aufbauen. Wir brauchen eine klare Struktur, dass wir uns nicht so verzetteln. Viele reden sich ja dann um Kopf und Kragen. Das heißt, wenn möglich, brauchen wir einen Zugang zur Zielgruppe, irgendwas, was uns verbindet, dass wir kurz miteinander in Kontakt kommen und wenn es nur der Raum ist. Dann brauchen wir aber auch den Nutzen. Das heißt, wir sprechen ja über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel über Führung.
Zum Beispiel.
Und dann ist natürlich wichtig, welchen, dass du schnell nach vorne stellst, welchen Nutzen haben die Zuhörenden, wenn sie dir jetzt die ganze Zeit zuhören. Dass wir nicht, viele machen den Fehler, dass sie immer mit sich anfangen. Und dann stellen sie sich erstmal vor und ihren Doktortitel oder was auch immer. Und besser ist es natürlich, wenn wir mit den anderen anfangen.
Also was haben die davon?
Mit dem Nutzen der anderen. Richtig. Mhm. Und damit können wir dann wie kleine Pakete machen. Was haben die? Und können dann in den inhaltlichen Bereich gehen. Und da haben wir oft auch zum Beispiel eine gute Dreierstruktur, dass es nicht zu viel wird. Wir haben ja alle eine sogenannte auditive Merkspanne. Und die sollten wir nicht überstrapazieren, weil die Menschen, die zuhören, können ja in dem Moment nicht nachblättern oder nochmal zurückspulen. Und deshalb hilft es oft, wenn wir zum Beispiel eine Dreierstruktur haben und dann am Ende nochmal eine schöne Pointierung. Das müssen wir im Inhaltlichen vorbereiten. Und das können wir dann aber eben auch mit dem Körper und mit der Stimme entsprechend üben.
Können wir nochmal auf die Dreierstruktur
sehr gerne
zugehen, die Dramaturgie.
Ja.
Wie sollte die sein? Wo sollte, sag mal, der spannendste Moment sein? In der Mitte, am Anfang, am Ende? Kannst du da was zu sagen?
So. Nee, es ist immer gut, wenn wir schnell die Aufmerksamkeit haben. Das heißt, wenn wir wirklich mit einem sehr spannenden Nutzen reingehen und wir brauchen auch immer eine Pointierung am Ende. Weil wenn wir es, das kennst du auch, wenn wir es so rausschluffen lassen. Ne? Manche verheddern sich am Ende und sagen, ja, und gibt es auch noch viele andere Punkte und ja, so eben.
Ja.
Dann ist es kein schöner Abschluss. Und
danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Genau. Ne? Das ist dann schade, weil es dann verpufft. Das heißt, in der Vorbereitung ist immer wichtig, dass wir einen sehr guten Einstieg haben. Kann auch eine schöne kleine Story sein, darf eben nicht zu abgenudelt sein und eine schöne Pointierung am Ende. Wichtig oft im Mittelteil, weil da geht es ja häufig um die Inhalte, dass wir eben auch eine Dramaturgie haben, dass es nicht zu einheitlich ist. Wir brauchen oft zum Beispiel eine Variation in der Emotion. Na, dass wir, wenn wir über die Vorteile sprechen zum Beispiel, haben wir eine andere Ausstrahlung, sprechen wir positiver und brauchen dann wieder eine Fallhöhe, weil wir vielleicht auch über die Problematik und über die Nachteile sprechen. Und in dem Moment ist es wie bei der Musik. Wir brauchen Moll, Dur, Forte, Piano, Tempo, Timing. Und das können wir in diesen Mittelteil einbauen. Das heißt, wir brauchen ein sogenanntes emotionales Storyboard. Und das gerne mit unterschiedlichen Fallhöhen. Das heißt eben, dass wir zum Beispiel von der Lösung was präsentieren, dann wieder das Problem darstellen und dann vielleicht nochmal in einem Mittelteil wieder 3 Aspekte. Welche Möglichkeiten haben wir, um da hinzukommen? Cool. Viel mehr braucht es nicht.
Ja, das klingt sehr simpel, aber ich glaube, da steckt ganz viel hinter. Und man merkt ja, wie erfahren du bist. Ich könnte ja stundenlang zuhören. Kannst du uns noch mal einen Tipp zum Anfang und zum Ende geben? Womit fange ich am besten an? Also was ich persönlich immer ganz schrecklich finde, dieses Wer von euch? Ne, das war früher vielleicht mal spannend, aber ich finde, das ist so ausgelatscht.
Ja.
Hast du so 2, 3 Tipps für einen guten Einstieg und für ein gutes Ende? Weil ich finde, das Ende ist auch immer wichtig.
Also ich mag das tatsächlich auch nicht. Ich bin da auch sehr empfindsam. Macht man natürlich immer für die Interaktion. Wenn es manchmal richtig gute Fragen sind, das heißt, dass wirklich, dass ich interessiert bin, wie viele Menschen melden sich jetzt gerade im Publikum. Also die Frage muss entweder richtig gut sein, dann ist es auch mal sinnvoll, das vielleicht aber sogar eher ein bisschen später zu machen, weil Dinge eben nutzen sich ab. Und deshalb auch da haben wir Modewellen, dass inzwischen auch Storytelling natürlich sehr gerne benutzt wird. Und es gibt auch gute Gründe dafür. Oft ist schon spannend, wenn wir zum Beispiel auf Bühnen gehen und nicht immer gleich anfangen. Das heißt, nicht beginnen mit Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich heute sehr. Dann ist sehr viel Luft, bis wir anfangen. Sondern oft können wir auch wirklich direkt auf die Bühne kommen und einsteigen. Und wenn wir nur, keine Ahnung, zum Beispiel... Heute schauen wir uns einmal genauer an, aus wie vielen Bereichen setzt sich eigentlich diese Kugel zusammen und warum. Und in dem Moment, genau, das müsste ich halt einen Kontext haben, gucken aber alle schon mal, auch wenn es gerade hybrid wäre, was da jetzt eigentlich gerade los ist. Das heißt, ich brauche einen interessanten Einstieg und dafür hilft es manchmal, einen Gegenstand hochzuhalten. Es kann aber eben auch ein schöner Vergleich sein oder eine schöne Metapher oder eine kurze Story. Die muss dann aber eben schön pointiert sein. Das sind aber oft, finde ich, sehr gelungene Einstiege.
Was hältst du von Zitaten oder, ich sag mal, Zeitungsartikel vom gleichen Tag, dass man halt mit so einem gewissen Thema, aktuellen Thema einstellt oder einen guten Zitat?
Ja, Zitate finde ich oft schwierig, weil es dann, wir haben immer das Problem, dass es schnell so ein bisschen künstlich wird auf einer Bühne, dass wir Abstand herstellen und wir sind dann nicht dialogisch genug. Und wenn ich anfange, am Anfang war das Wort, das ist jetzt auch sehr dramatisch vorgetragen, aber in dem Moment, genau, ist es oft schwierig, finde ich, die Kurve zu kriegen. Ist natürlich auch Geschmackssache. Also daher empfehle ich selten, mit einem Zitat anzufangen, sondern es geht eher, wir kommen nicht so gut in Kontakt. Wir zitieren ja auch aus Gründen nicht im Gespräch, sondern es gibt lockere Möglichkeiten. Wenn es ein tagesaktuelles Thema ist, das ist super, aber dann würde ich natürlich nicht den Zeitungsartikel vorlesen oder die Überschrift.
Nein, aber so als ich heute Morgen hier hingefahren bin, habe ich gelesen, heute streikt wieder die Bahn.
Und dann würde ich es eventuell wieder umdrehen und sagen, wahrscheinlich haben Sie es mitbekommen und hatten auch die gleichen Probleme heute Morgen mit den anderen anfangen. Auf dem Weg hierher, wie schön, dass der Saal voll ist, obwohl die Bahnen streiken, Sie sind da. Das wäre zum Beispiel ein netter Einstieg. Herzlich willkommen, auch ich bin da.
Krass.
Und dann, genau, ist es halt, wenn man so ein paar, ja, wie so kleine Regeln kennt, dann wird es leichter. Dass es halt ich eher über die anderen spreche als über mich. Mhm. Auch nicht unbedingt immer mit der Selbstvorstellung anfangen.
Und fürs Ende, was hast du da für Tipps?
Da würde ich mir eben immer, also es hilft auch oft vom Ende her, das Ganze zu planen, weil es gibt ja Gründe, warum wir auf die Bühne gehen. Und eventuell, was wäre ein Grund, warum du auf einer Bühne bist, zum Beispiel fürs Thema Führung?
Ja, dass ich bekannter werde, dass ich Kunden akquiriere, dass ich mein Netzwerk ausbaue.
Und was sollen die zuhören, praktisch durch deinen Vortrag bekommen?
Professionalität. Also sie sollen wissen, sie sollen Informationen von mir bekommen und sollen einen Eindruck von mir bekommen. Und das Gefühl haben, auch mit der würde ich gerne zusammenarbeiten.
Und was haben die davon, wenn die dir zuhören?
Die bekommen wichtige Informationen.
Ja, und können die dann umsetzen für ein Bewerbungsgespräch oder für ihre Arbeit?
Ja, dafür, dass sie Mitarbeiter akquirieren, einstellen.
Ja, und dann genau, weil wir brauchen halt oft das klare Ziel. Welchen Nutzen haben die, was wir am Anfang hatten und können dann am Ende pointieren. Ne, weil dann könntest du, je nachdem, was dir wichtig wäre, könntest du eben so sagen wie, Sie kennen jetzt die Koordinaten, legen Sie los.
Ja, das ist wahrscheinlich auch für den ganzen Vortrag gut.
Richtig.
Wenn ich mir neben der Zielgruppe natürlich überlege, was will ich jetzt eigentlich erreichen mit diesem Vortrag oder mit diesem Auftritt? Was sollen die Menschen mitnehmen und was ist mein Ziel überhaupt? Ne? Und dann von hinten nach vorne gehen.
Ja. Wir brauchen wirklich ein krassen roten Faden. Mhm. Das ist, was viele unterschätzen. Sie machen viel zu viel Details. Sondern wir brauchen eine richtig gute Struktur mit einer sehr hohen Relevanz.
Das stimmt.
Immer dran halten, warum ist es wichtig für die, die zuhören? Und was haben die davon? Und das bringst du am Ende als Pointierung. Oder du kannst eben auch sagen, sie kennen jetzt die Koordinaten, legen sie los. Es ist gar nicht so schwer, wie man eigentlich denkt. Und dann gibst du noch mal ein bisschen Hoffnung rein.
Interessante Hinweise zum Thema Bühne. Bevor wir zum nächsten Thema gehen, Ihnen, gibt es noch etwas, was du oft gefragt wirst, was du jetzt gerne auch noch unseren Zuschauern, unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
Für den Bereich Bühne?
Ja, genau, für den Bereich Bühne.
Also häufiges Thema ist zum Beispiel auch, wie kann ich meine Stimme vorher warm-uppen? Mhm. Weil manche eben schnell eine zittrige Stimme bekommen. Und dann manchmal unsicher sind, ist meine Stimme jetzt wirklich da oder nicht. Auch da gibt es Möglichkeiten, dass man eben bestimmte Atemübungen macht oder auch vorher tatsächlich einmal weiß, dass die Stimme da ist. Also es gibt wirklich gute Stimmübungen, die muss man nicht lange machen. Aber viele haben sich auch angewöhnt, zum Beispiel mit so einer zu zarten Stimme zu sprechen. Und wenn ich jetzt aufgeregt bin, dann wackelt die Stimme schneller. Und ich kann vorher zum Beispiel ein Warm-up machen, dass ich eben mehr wie ein Mim, 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 Mom, Mom, Mom und gehe dann sehr in diese Resonanzen rein, weil dann kann ich mich besser auf meine Stimme verlassen.
Also das ist nicht nur immer ein Naturtalent, das auf der Bühne steht, sondern man kann auch selbst eine ganze Menge daran machen, ne, dass man gut wirkt.
Also ich finde sogar, dass, also meine Erfahrung aus über 20 Jahren, dass oft die, die sich's hart erarbeitet haben, die mit die besten Sprecherinnen und Sprecher sind auf Bühnen. Einfach weil es ihnen nicht so leicht fiel. Und was heißt schon leicht fallen? Es ist immer, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich gehe sehr gerne auf die Bühne, es fällt mir total leicht, ich glaube, ich habe da ein Talent, dann weiß ich immer schon, die haben meistens schon im Kindergarten angefangen. Mhm. Weil die haben es einfach länger geübt. Aber die, die es nicht geübt haben zum Beispiel und sich lange vor Auftritten gedrückt haben, die haben andere Talente. Die können oft sehr, sehr gut Menschen wahrnehmen, bekommen viel mit. Und wenn wir das auf die Bühne bekommen, diese Sensibilität und Sensitivität, dann ist es natürlich fürs Publikum immer sehr interessant, weil wir mehr mit unserer Sprecherpersönlichkeit auf der Bühne stehen. Was das Publikum immer nicht mag, ist, wenn da halt viel Ego steht. Das ist immer das Problem. Wir spüren sofort, das kennst du auch, wenn da jemand steht, weil er oder sie Applaus möchte. Das funktioniert einfach nie.
Und wie ist das mit dem roten Hals? Wie kriege ich den weg? Kriege ich den weg?
Da würde ich auch eher sagen, Augen zu und durch, weil genau das können wir nicht massiv beeinflussen. Bei vielen verändert sich auch erstmal immer diese Blinzelrate oder sie haben plötzlich sehr viel Speichel im Mund oder kein Speichel mehr im Mund. Das hat dann wieder mit dieser unbewussten Auftrittsstrategie zu tun, dass wir lernen, vorher unser Nervensystem so ein Ticken zu beruhigen und auch darum wissen, dass das Publikum mit dem Herzen eher bei uns ist, wenn wir am Anfang aufgeregt sind. Wir bekommen es zum einen selber sehr viel stärker mit. Wir erfahren aber keine Abwertung, nur weil wir vielleicht am Anfang ein bisschen mehr atmen und Menschen auch die roten Flecken sehen, weil die meisten Menschen, die im Publikum sitzen, nicht gerne tauschen würden. Fast alle Menschen haben Sprechängste. Und das können wir auch einschätzen. Deshalb ist es nicht dramatisch, wenn wir am Anfang eventuell auch sogar sagen, ja, das erste Mal wirklich so eine große Bühne, bin ich doch auch ein bisschen aufgeregt.
Ist das gut, das zu sagen, dass man aufgeregt ist?
Wenn man sehr aufgeregt ist, ist es hilfreich, weil es uns entlastet, das Publikum weiß, worum es geht und es macht oft nahbar und sympathisch, die Dinge auszusprechen. Haben wir auch oft beim Fernsehen, was tun, wenn der Teleprompter nicht mehr funktioniert oder unerwartete Dinge passieren, sagen. Im ersten Moment, weil wir sonst so eine Panik im Körper haben. Und dann ist manchmal wie so ein Einfrieren und dann wird es umso schwieriger.
Wie verheimliche ich das jetzt? Wie kriege ich das hin, dass das Publikum das nicht mitbekommt, dass irgendwas nicht funktioniert?
Und das ist so ja schon schwierig, aber auf Bühnen oder vor einer Kamera kaum möglich. Und auch, ich glaube, da darf es eine gewisse Transparenz haben, wenn es denn möglich ist.
Was hältst du davon, wenn Speaker von der Bühne gehen, also voll in das Publikum rein?
Wenn es inhaltlich passt, finde ich auch sogenannte Wege sinnhaft. Sie dürfen nur nicht so lange da drin bleiben, weil halt oft die, die vorne sitzen, sich dann nicht wissen, wohin mit sich. Mhm. Und deshalb habe ich eben oft auch bei Veranstaltungen beobachtet, dass viele, die mal runtergehen, viel zu weit nach hinten gehen und die Vorderen dann so ein bisschen aus dem Vortrag fliegen. Und es passiert dann halt auch sehr viel im Publikum. Wenn es mehr eine Show ist, wie jetzt bei Oliver Pocher und so weiter, dann ist da natürlich viel mehr Interaktion. Da ist es super. Aber genau, ein Speaker muss sich halt immer die Frage stellen, was ist sinnhaft? Aber es ist schon schön, wenn wir auch ein bisschen Bewegung haben. Also wir sollten, wenn möglich, nie nur an einer Stelle stehen, sondern wir dürfen schon immer auch so ein bisschen Infotainment machen. Mhm. Aber es gibt halt, es ist wie mit dem Salz in der Suppe. Es darf immer ein bisschen was rein, aber wenn möglich nicht zu viel. Und das ist auch Typsache. Wenn sich eh gerne jemand viel bewegt und gut Interaktion kann, dann würde ich auch immer dafür sorgen, dass er einmal ins Publikum geht und zum Beispiel da eine Interaktion hat.
Was ist eigentlich die optimale Länge für einen Vortrag?
Auch das verändert sich, auch das unterliegt sogenannte Modewellen. Wir haben inzwischen nicht mehr so eine lange Aufmerksamkeitsspanne. Das ist auch geprägt durch Reels und so weiter. Da es jetzt immer kürzer wurde, werden bestimmte Dinge schon wieder länger. Tatsächlich sagt man oft, dass 20 Minuten ideal sind. Es gibt aber auch ganz tolle Vorträge, die länger sind. Das steht und fällt auch mit dem Kontext. Wenn wir auf Kongressen sind, sind wir es zum Beispiel gewohnter, dass auch ein Vortrag mal 1,5 Stunden gehen kann. Aber das kann auch echt lange werden. Also ich finde, 10 Minuten ist zu kurz, 20 Minuten finde ich tatsächlich auch ideal. Eine halbe Stunde kann man gut füllen, eine Dreiviertelstunde, auch je nachdem, wenn was passiert, dann kann es schon auch mal anstrengend werden.
Jetzt sind wir direkt bei der Überleitung. Wir haben jetzt über das Thema Bühne gesprochen, über das Thema Lampenfieber gesprochen, schon Teile aus dem Vortrag, schon Tipps für einen Vortrag gegeben und im nächsten Teil geht es um das Thema Kamera.
Sehr gerne.
Also bleibt dabei, beziehungsweise hört oder schaut wieder rein, wenn es um das Thema Kamera mit der Ingrid geht.